SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 11. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 16. Nachdem er in sein eigenes Zimmer zurückgekehrt war, schlief Robin fast sofort ein und erwachte kurz vor Tagesanbruch, als der Fluch ihn in seine schrecklichen Klauen nahm. Er kämpfte sich durch einen blutroten Nebel zurück zu sich selbst, wobei es langsam nach einer angemessenen Lösung aussah, sich den verdammten Arm einfach abzuhacken. Danach fand er keinen Schlaf mehr. Er schob einen Stuhl ans Fenster, das auf einen überraschend schönen Sonnenaufgang in rosa und gelben Aquarelltönen hinausging, die den Garten färbten. Die Morgendämmerung mit ihren rosigen Fingern. Robin war zwar ein mittelmäßiger Gelehrter, doch manche Stellen blieben hängen. Der Butler brachte Robins Kleidung. Seine Schuhe waren poliert, Hose, Hemd und Weste waren gewaschen und abgebürstet worden, sodass sie wieder anständig aussahen. Die Risse in der Kleidung waren sogar mit so kleinen, ordentlichen Stichen ausgebessert worden, dass er versucht war, sie magisch zu nennen. Robin fuhr mit dem Daumen über die genähten Stellen, während er sich anzog. Im Geiste machte er sich eine Notiz, Edwin zu häuslicher Magie zu befragen. Diese verschwand jedoch umgehend aus seinem Geist, als er den Frühstücksraum betrat und seine Nase, die Bücklinge und Curry roch, seinen knurrenden Magen darüber informierte, dass er einen Mordshunger hatte. Nach dem Frühstück verbrachte Edwin einige Zeit hinter verschlossenen Türen mit dem Butler und der Haushälterin, wahrscheinlich um weitere Angelegenheiten hinsichtlich der Gesetzlichkeiten zu regeln, wenn man durch Boden, Blut und silberne Anhänger ein Anwesen erbte. Robin machte derweil einen Spaziergang durch die Bereiche des Parks, wo es keine Irrgärten gab. Er begann ein Gespräch mit einem der Gärtner, von denen es, wie er erfuhr, 4 gab, und er erfuhr außerdem, dass es eine Menge an Besuchern gab, die gern bereit waren, für eine Führung durch das Haus oder über das Gelände zu bezahlen, was diese Position unter den Gärtnern der Grafschaft sehr begehrt machte. Es schien, als habe Edwin weniger ein magisches Rätsel als eine wahrhaft lukrative Touristenattraktion geerbt. Als sie nach Penhallig aufbrachen, hatte Edwin den Kofferraum des Daimlers mit 2 Armvoll Büchern aus dem geheimen Studierzimmer hinter Flora Suttons Spiegel beladen. Während der Fahrt war er still. Nicht direkt scheu, aber nachdenklich. Und Edwin sprach nur, um ihnen anhand der Landkarte, die auf seinen Knien ausgebreitet lag, den Weg zu weisen. Robin wollte ihn nicht bedrängen, da er sich offenbar bewusst zurückgezogen hatte. Sollte er davon ausgehen, dass Edwin etwas sagen würde, falls dieser wollte, dass das Thema überhaupt angeschnitten wurde? Oder wartete Edwin auf ihn? Sollte Robin einfach fragen, ob das, was zwischen ihnen passiert war, wieder passieren konnte? Oder ob es gar der Anfang von etwas sein konnte? Robin versuchte, eine unbekannte Form zu erfassen, eine unwahrscheinliche Zukunft, ebenso zerbrechlich wie Edwins Schneeflocke. Er wusste lediglich, dass er das Geschehene nicht unter die Oberfläche ihrer zaghaften Freundschaft sinken lassen wollte, als sei es nie passiert. Dieses Mal erwartete sie bei der Ankunft am Herrenhaus der Corseys kein Amorspiel. Es regnete schwach, ein sanftes Plätschern auf dem Autodach. Edwin hatte aus dem Fenster gesehen und gelegentlich müßig die Finger bewegt, nur um sie dann wieder fallen zu lassen, ehe irgendein Zauber vollständig Gestalt annehmen konnte. Nun regte er sich und richtete sich auf. 5 Pfund dafür, dass sie nicht einmal bemerkt haben, dass wir fort waren, sagte er. Warum nicht gleich 10? Schließlich bist du jetzt ein vermögender Mann.
Ach, erinnere mich nicht daran.
Edwin hielt inne.
Tatsächlich würde ich es vorziehen, wenn du diese Neuigkeit für dich behalten würdest. Zumindest vorerst. Ich weiß nicht, wie meine Familie sie aufnehmen wird, und ich will es zuerst meiner Mutter erzählen.
Edwin ging hinein, während Robin das Auto in der umgewandelten Remise parkte. Gerade noch rechtzeitig fiel ihm ein, dass es niemanden gab, der sich darum kümmerte. Er fand einen Lumpen und wischte das Fahrzeug kurz ab, ehe er das Haus ansteuerte. Er hatte vor, direkt in die Weiden-Suite zu gehen und sich umzuziehen. Vielleicht sogar Edwin dabei vorzufinden, wie er gerade dasselbe tat, und eine taktvolle Möglichkeit zu finden, um einzuschätzen, ob der Mann Interesse hatte, die Aktivitäten von gestern Nacht wieder aufzunehmen. Doch Edwin, selbst noch in der Kleidung vom Vortag, traf ihn einige Schritte hinter der Eingangstür. Edwin hatte die Augen aufgerissen, seine Haltung wirkte steif.
»Es gibt eine Komplikation«, sagte er.
»Welcher Art?« setzte Robin an, und dann hörte er ein vertrautes Lachen aus dem Salon und wusste, welcher Art. Die Walcott-Clique hatte sich größtenteils auf verschiedenen Möbelstücken angeordnet. Jeder von ihnen hatte eine andere Miene aufgesetzt. Alle wandten ihnen den Blick zu, als Robin das Zimmer betrat, Edwin auf den Fersen.
»Sir Robin«,
rief Belinda, die in einem rosa Kostüm quirlig und modern aussah. Ihr Ausdruck zugleich listig und voller Entzücken.
»Sehen Sie nur, wer hier aufgetaucht ist und eingewilligt hat, heute Nachmittag mit uns rudern zu gehen.«
Robin wandte sich dem Mädchen neben Belinda zu. Ihr Aufzug war wesentlich trister. Das Dunkelgrau von Trauerkleidung. Sie erhob sich, als sie ihn sah.
»Mord?« fragte Robin.
Sie hatte schon halb das Zimmer durchquert, das Gesicht finster verkniffen, und schnappte sich Robins Hand, so dass sie diese drücken konnte. Robin ließ zu, dass sie seine Hand festhielt, bis sich das feine Zittern ihrer Finger beruhigte. Das bedeutete, dass sie zu vielen fremden Blicken ausgesetzt war. Sie konnte ihr Lachen einschalten wie elektrisches Licht. Doch dies konnte sie nicht unterdrücken. Robin wollte sie zugleich umarmen und schütteln. Allerdings hätte sie weder das eine noch das andere geschätzt.
»Robin«, rief seine Schwester bestürzt. »Liebling, was ist bloß mit deinem Gesicht passiert?«
»Ich hatte eine Meinungsverschiedenheit mit einer Hecke«, sagte Robin.
»Noch wichtiger, was tust du hier?«
»Ich bin wegen der Jagdsaison gekommen.«
»Was glaubst du denn, Robin? Ich bin wegen dir hier.«
»Wie? Was? Woher wusstest du überhaupt, wo ich war?«
»Deine Schreibdame hat es mir verraten«,
sagte sie sofort und ließ seine Hand los.
»Miss Morrissey, ich mochte sie.«
Robin öffnete den Mund, um sie mit weiteren W-Fragen zu bestürmen. Mord fuhr hastig fort.
»Ich bin zum Innenministerium gefahren. Und dort habe ich gefragt und gefragt und gefragt, und schließlich hat es jemand geschafft, dein neues Büro für mich ausfindig zu machen.«
»Mord, ich habe nicht gelogen«, sagte sie.
Allerdings habe ich einigen äußerst netten Herren eventuell nicht vollkommen korrekte Vermutungen nahegelegt, was die Art des häuslichen Notfalls angeht, aufgrund dessen ich dich dringend finden musste.«
Jetzt drohte Robins Schläfe zu pochen.
»Häuslicher Notfall?«
Mord senkte den Blick, dann schaute sie zu ihm auf. Sie sah mutterseelenallein aus. Robin konnte sich ausmalen, wie die eine Hälfte der Staatsbeamten angesichts dieses Blickes ein knurrig onkelhaftes Benehmen an den Tag legte und die andere Hälfte sich fast verhaspelte im Bestreben, es der Besitzerin dieser Augen recht zu machen.
»Ich hab Mutters Lieblingsvase zerbrochen«,
gestand sie. Robin starrte sie an. Zorn und Unglaube überkamen ihn. Doch als sie seine Kehle erreichten, hatten diese Gefühle sich wunderbarerweise in ein Lachen verwandelt. Mit einem langen, hilflosen Schmunzeln atmete er aus, und um Mords Augen bildeten sich Fältchen der Erleichterung.
»Wirklich?«
Sie nickte.
»Die?«
Er deutete eine Knollenform an.
»Die scheußliche, die sie von Großtante Agatha geerbt hatte«,
bestätigte Mord.
»Sagen Sie nicht, dass Sie den ganzen Weg vom Bahnhof hierher gelaufen sind?«
schaltete sich Edwin ein.
»Nein, Win, es ist urkomisch«, sagte Belinda. »Das liebe Ding kam mit gepacktem Koffer am Bahnhof an und fragte sich einfach bei den Ladenbesitzern durch, bis sich jemand bereit erklärte, sie in einem Ponywagen hierher zu bringen.«
»Gefragt und gefragt und gefragt«, murmelte Robin. Eines von Mords Grübchen trat reuelos hervor.
»Wenn du nicht hier bist, um mir vom vorzeitigen Ableben von Großtante Agathas Vase zu erzählen, warum musstest du dann auf ein solches Abenteuer gehen?«
erkundigte er sich, obwohl sich die Frage kaum stellte. Für Mord waren Abenteuer ein Selbstzweck.
»Glaubst du etwa, ich merke es nicht, wenn du dich versteckst?«
fragte Mord.
»Ich habe dir gesagt, dass ich studieren will. Gunning kam jeden Tag vorbei, um dich zu fragen, Entscheidungen wegen des Anwesens zu treffen. Und du gibst 2 Tage lang schwache Laute von dir und verschwindest dann aufs Land mit irgendeiner Ausrede von wegen Arbeit? Ohne dich ist es zu Hause ungemein öde, da Mutter und Vater nicht mehr sind.«
Sie machte beinahe raffiniert große Augen und blickte bittend drein. Robin wünschte sich von Herzen, dass der bloße Glaube daran, dass er ein Mitglied des Geheimdienstes sei, seine jüngere Schwester davon abhalten würde, sich kopfüber ins Unbekannte zu stürzen. Zudem glaubte er keinen Augenblick, dass sie nur hier aufgelaufen war, um Trost zu suchen, auch wenn diese Ausrede für die anderen offenbar Hand und Fuß hatte, die wahrscheinlich nur ein impulsives junges Mädchen in Trauerkleidung sahen. Öde war eine sehr sorgfältig formulierte Wahrheit.
»Und jetzt«,
fuhr Mord fort, wobei sie die Stimme erhob,
»finde ich heraus, dass du mir irgendeine Magie verheimlicht hast?«
»Ach«, meinte Robin, der elend daran gescheitert war, sich eine Möglichkeit einfallen zu lassen, zu fragen, ob der Haushalt sich seit Mords Einmarsch normal gegeben hatte. In Edwins und seiner Abwesenheit war dieser Zug eindeutig abgefahren. Wenigstens sah Mord eher aufgeregt als verängstigt aus. Hinter seiner Schulter seufzte Edwin gequält auf.
»Nach all dem Kummer über die Entscheffelung«, sagte er grimmig, »ich bringe Adelaide Morrissey um.«
Robin, der eher glaubte, eine Strafe für »in der Tinte sitzen lassen« zu erkennen, sagte nichts.
»Setzen Sie sich doch, alter Junge«,
meinte Charlie, der Robins Blick auffing.
»Wir wollten etwas Tee und Sandwiches zu uns nehmen, vor dem Mittagessen den kleinen Hunger stillen.«
Sie nahmen Platz. Ein Servierwagen voller Speisen wurde in den Salon geschoben, und Billy zeigte Mord einen Illusionszauber. Ihre Finger ruhten, dank der Erleichterung nur noch im Fokus einer Person zu stehen – und dazu sogar noch eines adretten jungen Mannes. Sie war voller Fragen, die Billy zu beantworten versuchte und die letztlich Charlie beantwortete. Sie verdrehte die Augen, als sie erfuhr, dass von Frauen im Allgemeinen nicht erwartet wurde, ernsthaft Magie auszuüben und dass erst seit kurzem einige Magierinnen darauf bestanden, im selben Umfang wie Männer ausgebildet zu werden. Charlies Ton gab zu verstehen, dass man solchen Frauen zwar ihren Willen ließ, ihnen allerdings nicht viel zutraute.
»Natürlich«, sagte Mord mit einem pikierten Blick zu Robin. »Hier, Mord, Sie müssen diese Limonade probieren«,
sagte Belinda und griff nach einem Metallkrug, in den stilisierte Blumen geätzt waren.
»Sie ist eine Spezialität der Köchin. Das Geheimnis ist die Minze aus unseren eigenen Gärten.«
Maud nahm den angebotenen Becher lächelnd entgegen. Doch sie hatte keine Gelegenheit, ihren Dank auszusprechen. Sie gab einen laut erstickter Überraschung von sich, als Edwin einschritt, ihr den Becher aus der Hand nahm und ihn zurück aufs Tablett stellte.
»Es ist ein Streich«, sagte er. »Komm schon, Edwin, sei doch nicht sentimental«, sagte Charlie. »Sie servieren sie ungesüßt, Miss Blythe, nur um zu sehen, wie sie sie wieder ausspucken.«
Edwin blickte seine Schwester durchdringend an. Belinda erwiderte den Blick, dann löste sie ihre Miene zu einem ertappt wirkenden Lächeln.
»Ein kleiner Scherz«, sagte sie.
»Genau«, sagte Edwin. »Wenn ihr uns jetzt entschuldigen würdet? Robin und ich waren gestern Abend ohne Wechselkleidung in Sutton Cottage gestrandet. Und wir brauchen dringend frische Hemden. Und sicherlich würden er und seine Schwester auch ein wenig Zeit unter vier Augen schätzen, damit er ihr die Dinge beibringen kann. Schonend.«
Robin war ein wenig überrascht, dass Maud nicht darüber diskutierte. Sie warf zwar einen verlangenden Blick auf die Sandwiches, doch sie ließ zu, dass Robin sie am Ellbogen fasste und aus dem Zimmer lenkte. Sie hatten beinahe die Schwelle überquert, Edwin ging wieder dicht an Robins Schulter, als Belinda hinter ihnen sprach. Sie erhob die Stimme nicht. Robin war sich nicht einmal sicher, ob er ihre Worte hätte hören sollen.
»Es ist humaner als die Alternative, Win«, sagte sie. »Das weißt du.«
»Haben Sie Gepäck dabei, Miss Blythe?«
ignorierte Edwin seine eigene Schwester.
»Ja«, sagte Maud. »Die Haushälterin brachte mich in ein Zimmer mit Vögeln und Erdbeeren an den Wänden.«
»Kommen Sie erst einmal mit uns.«
Edwin führte sie die Haupttreppe hinauf in den Flur, in dem die Weidensuite lag. Robin blieb stehen, ehe irgendwelche Türen geöffnet werden konnten. Maud hatte die Finger in seinen Arm gegraben.
»Du warst sehr unhöflich und hast mich nicht richtig vorgestellt, Robin. Aber ich nehme an, das ist Mr. Edwin Corsey?«
Offen gestanden war es ein Wunder, dass irgendetwas in der letzten halben Stunde irgendeine Ähnlichkeit mit dem üblichen Benehmen der guten Gesellschaft aufgewiesen hatte. Robin brachte ein »Ja, das stimmt« heraus.
»Gut?«
Maud griff in eine tiefe Tasche ihres Rocks und präsentierte einen zusammengefalteten Brief, den sie Edwin überreichte.
»Miss Morrissey sagte, er sei für sie beide, aber sie schrieb Mr. Corseys Namen drauf, daher darf er ihn wohl zuerst lesen.«
Edwin erbrach das Siegel und faltete den Zettel auseinander. Farbe wich aus seinem Gesicht, als er ihn las. Er hob den Blick zu Robin. Und wieder wollte Robin ihn anfassen, wünschte sich, ihm Trost anzubieten und dass sie mehr als eine Nacht gehabt hätten und dass er seinen Verstand dazu bringen konnte, sich auf diese eindeutig ernste Angelegenheit zu konzentrieren, während sein Körper Erinnerungen an den Geschmack von Edwins Haut säuselte.
»Staatsgeheimnisse?«
fragte Maud und rührte sich dabei keinen Zentimeter.
»Nein, Maudie, nur Geheimnisse, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Ich muss mit Mr. Corsey sprechen. Ich erzähle dir das, was du davon wissen kannst, versprochen.«
Sie verzog ein wenig das Gesicht, doch sie betrat das Weidenzimmer, als Robin ihr die Tür öffnete, und protestierte nicht, als er sie hinter ihr schloss. Er war sich beinahe sicher, dass sie nicht das Ohr an die Tür legen würde. Sie vertrauten einander genug. Dennoch ließ er zu, dass Edwin ihn ein Stück weiter den Korridor entlang winkte.
»Sie hätte es doch geschluckt, wenn du Staatsgeheimnisse gesagt hättest«, meinte Edwin.
»Ich belüge niemanden, der mir wichtig ist«, erwiderte Robin. »Was ist?«
»Reggie ist tot.«
Edwins Griff um den Brief wurde fester. Das Papier gab ein leises, trockenes Geräusch von sich.
»Vor 2 Tagen wurde seine Leiche gefunden.«
Das war keine Überraschung nach allem, was passiert war. Trotzdem sagte Robin, »Das tut mir leid.« Edwin wich seinen Blick aus, reichte ihm jedoch den Brief. Robin las ihn schnell.
»Den Coopers übergeben? Was bedeutet das?«
»Der Ermittlungsarm der Vereinigung«, sagte Edwin. »Vielleicht hat der Rest der verdammten Gatlings letztlich doch beschlossen, sein Verschwinden ernst zu nehmen. Die Coopers werden dafür sorgen, dass die übliche Polizei nicht nachbohrt und den Fall selbst übernehmen, falls es etwas zu übernehmen gibt.«
Edwin klang weder ermutigt davon, noch schlug er vor, nach London zurückzukehren und den ganzen Schlamassel in die Hände dieser magischen Polizei zu legen, die gewiss wesentlich qualifizierter war.
Natürlich.
Robin hatte noch immer Visionen, und Edwin wollte ihn so lange wie möglich aus deren Visier halten. Ehrlich, Robin gab dem Ganzen noch 2 Tage. Dann würde er höchstwahrscheinlich verlangen, das Risiko einzugehen, wenn auch nur die geringste Chance bestand, dass diese Coopers den Fluch von ihm nehmen konnten. Doch er vertraute Edwins Urteil. Der Rest von Miss Morrisseys Nachricht war eine trockene Versicherung, dass sie ebenso gut aus London fortbleiben konnten, sofern sie Fortschritte machten, da Robins Anwesenheit nicht dringend erforderlich sei. Der Premierminister sei nach Cardiff gereist und würde diese Woche nicht zurückkommen, daher würde er seine übliche Unterrichtung nicht benötigen. Noch ein paar weitere Tage in der Bibliothek, diesmal mit einem zusätzlichen Bücherstapel, diese mochten bei Edwins Versuchen den Unterschied machen. Wobei Robin sich jetzt noch um seine Schwester sorgen musste, zusätzlich zu allem anderen.
»Edwin?« sagte er. »Was meinte Belinda damit, dass es humaner sei als die Alternative?«
Edwins Gesicht nahm den kühlen Ausdruck an, der bedeutete, dass er nicht reagieren wollte oder sich wegen der Reaktion eines anderen sorgte.
Robin sagte, »Lüg mich nicht an, bitte.« »Lete Minze.«
Edwin schluckte. Sie war wahrscheinlich in der Limonade. Charlie und Belle tranken davon, nachdem sie die Fallen in den See gesetzt hatten, damit sie mitspielen konnten, damit sie sich nicht daran erinnern würden, wo sich was befand. Und sie Mord einzuflößen, war ein weiteres ihrer Spiele?
Eine lange Pause.
Eigentlich nicht, sagte Edwin. Sie ist das, was meistens eingesetzt wird nach einer versehentlichen Entscheffelung. Für die Verwendung von Lethe-Minze gibt es eine zeitliche Beschränkung. Nach einer Weile besteht die einzige Möglichkeit darin, einen Zauber direkt auf den Geist zu wirken. Und das kann schwierig sein. Oder die Erinnerung wird behalten, aber die Zunge mit einem Schweigezwang belegt. Zum Schutz. Lethe-Minze ist die humanste Methode.
Robin war überrascht, wie persönlich er seinen Zorn empfand, wie nah er daran war, sich verraten vorzukommen. Er hätte jeden in Stücke gerissen, der seiner Schwester schadete, natürlich. Aber dass es Edwin war, der Belindas Handlungen verteidigte, das tat weh. Letzte Woche waren es sie beide gegen den Rest der Welt. Und jetzt stand eindeutig Edwins Welt gegen die von Robin.
Also wollten sie ja einfach die Erinnerungen an all das rauben? Sie glauben lassen, dass sie unter Drogen gesetzt wurde?
Ihr erzählen, es sei ihr Champagner angeboten worden und sie habe zu viel davon getrunken, sagte Edwin. Und das wäre für dich völlig in Ordnung gewesen. Ich habe sie davon abgehalten, blaffte Edwin. Wie du dich sicher erinnerst.
Robin zwang sich zu atmen. Ein Teil des Dampfs war seinem Kopf entwichen. Er rieb sich das Gesicht.
Ja. Er brachte ein schroffes Danke hervor.
Sprich du mit deiner Schwester, ich spreche mit meiner, sagte Edwin.
Robin hatte keine Ahnung, wie er besagtes Gespräch anfangen sollte, als er die Tür öffnete und Maud in einen gepolsterten Stuhl im Zimmer sitzen sah. Dann schmeckte er Pfeffer und erkannte, dass ihm die Entscheidung auf spektakulär ungelegene Weise abgenommen worden war.
»Verdammt«,
sagte er schwach. Er schaffte es, zum Bett zu taumeln und sich, möglicherweise, sogar auf dessen Kante niederzulassen, obwohl die Vision zuschlug und ihn erfasste, ehe er das Gefühl zu sitzen wahrnehmen konnte.
Die junge Frau war groß. Sie hatte das blonde Haar in einer modischen Vogelnestfrisur hochgesteckt und sie trug einen dunklen Rock zu einer hochgeschlossenen weißen Hemdbluse, die unter einer dunkelroten Reitjacke hervorschaute. Sie hielt ihre Röcke mit der einen Hand und stieg bedächtig einige Stufen zu einem Treppenabsatz hinauf. Ihre andere, behandschuhte Hand strich dabei über die Holzvertäfelung der Wand. Sie wandte sich auf der Stelle um. Sie fing an, einen Zauber zu knüpfen, lachte und schenkte jemandem ein warm aufblitzendes Lächeln. Grünes Licht glühte mit ebensolcher Wärme an ihren Fingerspitzen, und dann sprach sie. Es war, als riefe sie mit ihrer stummen Stimme die Schmerzen herbei. Sie schienen aus der Tiefe emporzusteigen, stiegen und stiegen, bis die Vision flackerte und in Schwärze versank. Robin war kein körperloses Augenpaar mehr, sondern körperlose Höllenqualen, vielleicht eine Lunge, vielleicht eine ferne Kehle, die zugeschnürt war. Vor allem war er Schmerzen. Die heißen Drähte, die wieder und wieder durch ihn hindurchschnitten und sein brennendes Fleisch zerstückelten. Es endete. Langsam trat der Rest von Robins Körper wieder in sein Bewusstsein. Er japste. Er öffnete die Augen. Er lag auf dem Bett, auf der Seite, die Hand seiner Schwester fest auf seiner Schulter und ihr entsetztes Gesicht dicht an seinem. »Es geht mir gut, Mordi«, sagte er sofort.
Er zuckte zusammen, weil seine Stimme so rau klang.
»Es ist vorüber.«
»Was ist vorüber?«
Robin setzte sich auf, langsam. Seine Arme zitterten.
»Robin«,
sagte Mord. Sie sah klein und ängstlich aus und so, als gehöre sie zu ihm, stünde auf seiner Seite. Sie waren immer auf derselben Seite. Robin konnte ihr nichts abschlagen, noch nie, und er wusste, was sie sagen und was seine Antwort sein würde.
»Robin, bitte verrat mir, was hier vor sich geht.«
Kapitel 17. Hätte er voraussehen können, dass irgendetwas davon passieren würde, dachte Edwin, hätte er kehrt gemacht und das Büro für spezielle Inlandsangelegenheiten und Beschwerden wieder verlassen, sobald er jemanden am Schreibtisch sitzen sah, der nicht Reggie war. Er hätte sich eine Menge Ärger erspart. Ganz gewiss hätte er dann nicht hier gestanden und einen waschechten Streit mit seiner Schwester und deren Mann gehabt. Die beiden sahen ihn so überrascht an, als hätte eine Taube plötzlich mitten auf dem Trafalgar Square eine Stepptanznummer begonnen. Edwin schaffte es schließlich, dass sie einwilligten, Mord nichts anzutun. Gar nichts, solange Robin hier war. Und dass Robin bleiben musste, bis die Angelegenheit mit dem Fluch geklärt war. Edwin schwor, für die Blythes und deren Erinnerungen persönlich die volle Verantwortung zu übernehmen. Belle hatte Verantwortung noch nie sonderlich interessiert. Sie wusch ihre Hände in Unschuld und holte wieder ihr Lächeln hervor.
»Ich weiß, du verbringst nicht viel Zeit mit der Familie, Wynn«, sagte sie zum Abschluss. »Ich schätze, unter den gegebenen Umständen ist es einfacher für dich, wie einer von ihnen zu leben.«
Sie machte eine Handbewegung. »Aber bitte vergiss nicht, dass du einer von uns bist.«
»Ja, Belle«, sagte Edwin.
Er wollte schreien, dass sie nichts über sein Leben wusste. Nichts darüber, was er einfach fand und was schwierig. Aber hinter ihrer Schulter nickte Charlie mit finsterer Miene und letztlich war Edwin nicht ganz so mutig. Es hätte keinen Unterschied gemacht, selbst wenn er gebrüllt hätte. Belle und Charlie hatten schon immer jene perfekte Immunität besessen, wie ein Imprägnierungszauber, der bei ihrer Geburt gewirkt worden war. Kritik perlte an ihnen ab. Erst als sie Arm in Arm davonschlenderten, fiel Edwin auf, dass sie ihn nicht gefragt hatten, warum er und Robin eigentlich die Nacht in Sutton Cottage verbracht hatten. Warum Edwins Gesicht und Arme jetzt von oberflächlichen Schürfwunden juckten. Edwin war nie wirklich davon überzeugt gewesen, dass Charlie und Belle in diese ganze Angelegenheit von Mord und Verträgen und Flüchen und Geheimnissen verwickelt sein konnten. Jetzt hielt er es eher für unmöglich. Wenn sie gewusst hätten, was geschehen war, hätten sie sich doch wohl wenigstens die Mühe gemacht, Ahnungslosigkeit vorzutäuschen. Sie wussten es nicht. Und es kam ihnen einfach nicht in den Sinn, sich dafür zu interessieren. Dennoch, Edwin würde jetzt nicht auf Penhallig vollkommen unvorsichtig werden. Mixie hatte mehr als genug Gemeinheit in sich stecken, um eine Gefahr darzustellen. Billy schien sich leicht von stärkeren Persönlichkeiten beeinflussen zu lassen. Und was Judy Davenport betraf, glaubte Edwin nicht, bei ihr jemals ein echtes Gefühl gesehen zu haben. Schauspielern fiel ihr so leicht wie atmen. Sie hätte beinahe alles verbergen können. Als nächstes suchte er die Suite seiner Mutter auf. Doch ihre Zofe Annie sagte ihm, sie sei gerade eingeschlafen und habe die Nacht zuvor kein Auge zugetan. Edwin versprach, später zurückzukommen und ließ zu, dass seine Füße ihn in die Bibliothek trugen. Er merkte, dass er sich versteckte. Die letzten Tage waren das erste Mal seit Jahren gewesen, dass er die ganze Zeit in Gesellschaft einer anderen Person verbracht hatte. Robin konnte man überraschend leicht um sich haben. Dennoch fühlte sich ein Teil von Edwin wie die Uhr mit dem Eichenherz, die den Gatlings gehörte, abgelaufen, entkräftet. Er benötigte Auffrischung, um zu irgendetwas zu gebrauchen zu sein. Und das hier, der große, prächtige Raum mit seiner Stille und den hochaufragenden Regalen voller Bücher, von denen jedes das Symbol von seiner eigenen Hand trug, in die sein eigener Katalog in mühevoller Kleinarbeit hineingezaubert worden war, war die Stärkung, die er brauchte. Das übliche Penhallig-Jucken war zugleich stärker und weniger unangenehm, seit er von Sutton Cottage zurückgekehrt war. So musste es sein, eine Lesebrille aufzusetzen und Wörter scharf zu sehen, nachdem man die ganze Zeit angestrengt versucht hatte, sie zu erkennen. Er wusste nicht, was er erwartet hatte. Dass Penhallig in irgendeiner Hinsicht eifersüchtig sein würde? Dass es sein Blut zurückwies? Nein, so viele Familien hatten doch mehrere Anwesen. Er musste dazu recherchieren, gründlich. Natürlich erst, wenn all das hinter ihm lag. Einer der Bediensteten hatte Flora Suttons Bücher in die Bibliothek gebracht. Edwin hatte ihre drei neuesten Tagebücher mitgenommen und ein paar von den Bänden, die sich wahrscheinlich mit Runenflüchen, Hellsehen oder den Detailfragen von magischem Vertragsrecht befassten. Bisher hatte es ihn nicht weitergebracht, sich allein auf den Fluch zu konzentrieren. Jetzt hatten sie zumindest eine grobe Vorstellung von dem Gesamtbild. Edwin nahm die Geschichte der Eilande und schlug die Geschichte von den drei Familien und dem letzten Vertrag auf, wobei er die dazugehörige Illustration fand. Drei Gegenstände. Physische Symbole für den Vertrag zwischen den magischen Familien und den Feen. Münze, Tasse und Messer. »Mein Teil allein wird Ihnen kaum etwas nützen«, hatte Flora Sutton gesagt. »War es das? Drei Teile und man benötigte sie alle? Welchen Teil hatte sie im Herzen des Labyrinths versteckt und dann Reggie mitnehmen lassen, damit er ihn ebenfalls verbarg? Selbst wenn sie das herausfanden, würde es ihnen immer noch nicht verraten, wofür man die Teile benötigte. Für welchen schrecklichen Zweck, von dem Mrs. Sutton überzeugt war, dass der Vertrag dafür verwendet werden könnte, der allen Magiern in Großbritannien schaden würde. Edwin öffnete eines der Tagebücher und schlug es dann wieder zu. Wenn die Tote über das Ausmaß dieser Angelegenheit die Wahrheit gesagt hatte, dann war sie gewiss zu groß für ihn. Er war ein einzelner, wenig begabter Magier, der nichts außer einer Neigung besaß, die Menschen in seinem Leben durch Bücher zu ersetzen. Er wusste nicht, wie man ein Landgut führte oder tödliche Geheimnisse lüftete oder die Verantwortung übernahm für den Verstand und das Wohlergehen von absolut lieben, nicht magischen Menschen. Er rieb sich die Augen, berührte einen der Kratzer an seiner Hand. Er musste es trotzdem versuchen. Wenn Edwin sich an jenem ersten Montag tatsächlich umgedreht hätte und von Robin weggegangen wäre, wäre Reggie trotzdem tot gewesen und Edwin hätte nicht die geringste Ahnung, warum. Robin wäre trotzdem verflucht. Und Edwin hätte nicht die ganze Woche damit zugebracht, verspottet und fast umgebracht zu werden und überwältigt zu sein und angesehen zu werden wie ein Wunder und geküsst wie eine Explosion. Edwin riss sich zusammen und widmete sich wieder seinem Vorhaben. Er benutzte den Verzeichniszauber, um Perhüs Vertragsstrukturen in der gemeinen Magie herbeizurufen, stapelte es auf eines der Sutton-Bücher und nahm beide mit hinüber zur Fensterbank. Dicke Regentropfen jagten und verschluckten einander die Bleiglasscheiben hinunter. Edwin zog die Schuhe aus und rieb seine Füße an dem bestickten Sitzpolster, ließ sich von Farbe ablenken. Das Dunkelblau seiner Strümpfe gegen das Rot, Bernsteingelb und Hellblau des auf das Polster gestickten Musters. Er fragte sich, was Robin sah, wenn dieser solche Dinge betrachtete. Edwin biss sich in die weiche Haut seiner Wange und öffnete das erste Buch auf seinem Schoß. »Sei kein Narr«, sagte er ruhig. Penhallig House um ihn herum gab darauf keinerlei Antwort. Er wusste nicht, wie viel Zeit vergangen war, als ein lautes Räuspern seine Aufmerksamkeit jäh von der Wortquelle weglenkte. »Woher wusste ich nur, dass du hier sein würdest?«, fragte Robin. Er las den Titel des Buches und zog eine Grimasse. »Lieber du als ich.«
»Es ist gar nicht so trocken«, sagte Edwin, »obwohl ich mir zum ersten Mal wünsche, ich hätte in Oxford Jura studiert. Ich bin Naturwissenschaftler.«
»Und du hast in jeder freien Minute neue Zauber entwickelt, erwarte ich?« sagte Robin, wobei er auf die andere Seite der Fensterbank rutschte, dicht an Edwins herangezogene Füße. »Es wundert mich nicht mehr, dass du quietschst wie ein rostiges Tor, wenn du versuchst, dich mit jemandem anzufreunden.« Sein Lächeln war warm und versöhnlich. Es glich die Neckerei der Worte aus. Edwin war sich nicht sicher, ob es auch das bestürzende Gefühl ausglich, so durchschaubar zu sein wie das Fenster hinter ihm.
»Ah, sind wir das?«
Edwin bewegte die Zehen, schob sie an Robins Bein heran. Die Tat fühlte sich verwegen an. Robins Lächeln wurde breiter. »Belinda und Trudy zeigen mordgerade das Haus. Du würdest es mir schon sagen, wenn irgendeine Gefahr bestünde, dass meine Schwester in ein Nadelkissen oder in eine Tiffany-Lampe verwandelt wird?« »Sie benehmen sich«, sagte Edwin. »Bell musste es mir versprechen.« »Wahrscheinlich sollte ich mich bei ihr entschuldigen«, sagte Robin. »Es war nicht meine Absicht, dass meine Familie hier einfällt.« »Bell ist bestimmt entzückt. Sie wollte eine ausgeglichene Gästezahl bei Tisch.« Edwin schaffte es, sich den bissigen Unterton zu verkneifen, als er sagte, Ich sehe schon, der Drang, sich kopfüber in Dinge zu stürzen, liegt bei den Blythes in der Familie. Maud hat mich bedrängt, sie auf Newnham College gehen zu lassen, und sie glaubt, dass ich der Antwort ausweiche. Robin rieb sich den Haaransatz, zauste einige braune Strähnen.
Sie hat recht.
Ein großer Teil von Edwin wollte das Gespräch zurück auf Sachfragen und Recherche lenken. Aber das hier fühlte sich wie eine der Unannehmlichkeiten an, die man um eine Entdeckung willen durchstehen musste. So wie die hunderten Male, die er seine eigene Hand schmerzhaft hatte zucken lassen, während er an Nervenzaubern gearbeitet hatte. Freunde, hatte Robin gesagt. Freunde durften wichtige Dinge miteinander besprechen. Ich weiß, wie es ist, sich so etwas sehnlich zu wünschen, äußerte er. Du bist wahrscheinlich mit Büchern in den Händen zur Welt gekommen, sagte Robin. Ich dachte nie, dass sie dieser Typ wäre. Vielleicht hat sie eine Chance verdient. Robins Hand hatte sich bewegt und lag jetzt über Edwins Knöchel. Sein Daumen malte bedächtig zwei Kreise auf den Knochen, die Edwin durch den Strumpf hindurch kaum spürte. Dennoch kribbelte sein Fuß, als erwache er aus einem Schlaf. Robin atmete durch die Nase aus und sagte, »Unsere Eltern hätten es ihr nie erlaubt.« »Du redest nicht viel über deine Eltern.« »Ja, ich gebe mir große Mühe, nicht schlecht über die Toten zu sprechen.«
»Ach, zum Teufel damit«, sagte Edwin deutlich und leise.
Robin lachte verdutzt auf. »Du sagtest zu Mrs. Sutton, du wärst von Lügnern großgezogen worden.« Noch einige langsame Kreise von Robins Daumen. Ein Schatten huschte über seine Miene. Edwin fragte sich aus heiterem Himmel, wie Robin wohl aussehen würde, wenn ihm etwas das Herz brach. Es war schlimm, einen solchen Gedanken zu haben, dennoch ließ dieser ihn nicht los. »Ich habe mit Maud einen Pakt geschlossen«, sagte Robin nach einigen Herzschlägen. Eines Nachts klopfte sie nach einem der Benefizdinner von Vater und Mutter an meine Zimmertür. Sie hatte stundenlang wachgelegen. Sie fragte mich, ob ich glaubte, dass unsere Eltern sie wirklich liebten. Sie waren heute Abend so nett zu Mrs. Carthorpe, aber ich habe sie über sie reden hören, als die Duncans letzte Woche da waren, und da sagten sie ganz schreckliche Dinge. Glaubst du, sie reden auch über mich so, wenn ich nicht da bin? Robin presste die Lippen zusammen. In jener Nacht versprach ich es ihr und sie mir. Wir schworen, einander immer zu sagen, was wir meinten, niemals zu lügen. Edwin versuchte sich vorzustellen, seine Geschwister niemals anzulügen, niemals belogen zu werden. Das Bild zersplitterte und brach in sich zusammen. »Du hast recht. Ich sollte Maud eine Chance geben, falls wir es uns leisten können«, sagte Robin. »Ich will, dass sie vom Leben bekommt, was sie will.«
»Weil du das nicht konntest?«
Die Frage schien naheliegend.
»Mir macht es nichts aus. Nein, wirklich nicht«, sagte er mit einem halben Lächeln. »Was hätte ich denn sonst machen sollen? Ich habe keine großen Talente. Ich war nicht eindeutig zu irgendetwas Bestimmtem berufen.«
»Warum dann der Verwaltungsdienst?«, fragte Edwin. »Wenn es zunächst nicht um das Gehalt ging, warum wollten deine Eltern das für dich?«
»Es war der Dienst, der wichtig war. Ich bezweifle, dass es sie interessierte, was für eine Verwaltungstätigkeit ich tatsächlich nachging, solange sie von mir als einer weiteren Sache sprechen konnten, die sie aus reiner Herzensgüte dem britischen Empire gespendet hatten. Ich hatte auch ans Militär gedacht, aber dann hätte ich von Mordy wegziehen müssen.«
»Und er wollte für sie da sein, sie beschützen.« Das passte unerträglich gut zu allem, was Edwin über Robins Charakter wusste. Edwins Bein verkrampfte sich und er streckte es aus, weiter auf Robins Seite der Fensterbank. Robins Hand legte sich sofort auf Edwins Wade und richtete dessen Bein so aus, dass Edwins Knöchel auf Robins Schenkel lag. Nichts an der Haltung war anzüglich. Dennoch bekam Edwin Herzklopfen. Er sah auf Robins Finger und versank für einen raschen, heißen Moment in der Erinnerung an gestern Abend. Wie ein metallenes Teesieb, das man kurz in eine Kanne mit heißem Wasser tauchte. Ehe er allzu viel darüber nachdenken konnte, sagte er, »Du bist sehr anständig geraten, wenn man bedenkt, wie sie dich wahrscheinlich behandelt haben.« »So war es nicht«, sagte Robin, »nicht so, wie dein Vater am ersten Abend hier über dich gesprochen hat. Sie waren zu anderen Leuten grausam, aber ich glaube wirklich, sie betrachteten uns, mich und Maud, als etwas Ähnliches wie die Figur, die du aus dem Papier ausgeschnitten hast. Eine Erweiterung ihrer selbst.« Er sprach, als füge er den Gedanken zum ersten Mal zusammen. Gegenstände, die sie nach Belieben umherschieben konnten, damit sie selbst im besten Licht erschienen. Maud und ich mussten füreinander echt sein, denn ich glaube nicht, dass wir für unsere Eltern echt waren. Edwin berührte Robins anderen Handrücken mit den Fingerspitzen. Dabei kam er sich schmerzlich unbeholfen vor. Er hatte noch nie den Dreh herausgehabt, wie, warum, wann man eine solche Berührung anbot. Doch natürlich machte Robin es ihm leicht. Er drehte seine Hand um, ergriff damit Edwins und drückte sie. »Das klingt furchtbar.« »Es war nicht...« Robins Griff wurde so fest, dass es wehtat. Entspannte sich wieder. Sein nächstes Lachen klang aufgewühlt. »In Ordnung. Ja, es war verdammt fürchterlich. Und ich dachte immer, eines Tages würde ich mich umdrehen und Ihnen sagen, was ich von Ihnen hielt. Und jetzt? Jetzt kann ich allem anderen noch die Tatsache hinzufügen, dass Sie nicht einmal versucht haben, für unsere Zukunft vorzusorgen. Sie ließen unser Landgut vollkommen herunterwirtschaften, nur damit sie mehr Geld für ihre Gesellschaften und Gemälde ausgeben und die größten und prominentesten Spenden an die Stiftungen leisten konnten, die gerade en vogue waren. Und jetzt, ja, jetzt stehen wir da. Niemand wird Maud für Cambridge ein Stipendium geben. Und ich bin nicht einmal annähernd gescheit genug, um das Ruder schnell herumzureißen. Aber niemand sonst wird es tun und ich habe solche...« Es war kein gebrochenes Herz. Es war eher wie zerbrochenes Glas, eine Flasche zertrümmert, so dass alles herausfloss, was lange verstöpselt darin gegärt hatte. Robin blickte starr an Edwin vorbei in die Zukunft. »Angst«, sagte Edwin. »Das war es also.« Er hatte herausgefunden, was Robin Blythe Furcht einflößte. »Ja«, sagte Robin. Nicht lange danach wurde das Mittagessen serviert, und als der letzte Gang abgeräumt worden war, regnete es stärker denn je. Belle seufzte und gab die Idee auf, Boot zu fahren. Dann ließ sie sich von Charlie und Trudy zu einem Spaziergang auf dem Grundstück überreden, solange Charlie ihr versprach, keinen Tropfen durch den Regenschirm zaubern zu lassen. Edwin, gestärkt von Roastbeef und Weincreme, ging, um Maud Blythe seiner Mutter vorzustellen. Die brachte eine muntere Begrüßung zustande und lächelte mit echter Freude, als Maud, die eins zu eins Robins gesellschaftliche Fähigkeiten besaß, ihr Komplimente zu ihrer Frisur und der Spitze an ihrem Kragen machte. »Papierfiguren«, dachte Edwin, und das vergällte den Augenblick. »Annies Talente sind hier draußen auf dem Land verschwendet«, sagte Florence Corsay und teilte ihren anerkennenden Blick zwischen Maud und der Zofe auf. Annie saß in der Ecke, wo sie Flecken von Schleifen und Scherben entfernte. Sie betupfte sie mit einem Lumpen, den sie in eine Flasche getaucht hatte. Dann belegte sie die Flecken mit einer einfachen Version des Auflösezaubers, von dem Edwin gedacht hatte, er könnte gegen den Fluch wirken. »Sie sollte einer Frau angegliedert sein, die täglich Besuche machen geht, wobei man ihre Werke sehen und bewundern kann.« Seine Mutter saß steif da. Es fiel ihr sichtlich schwer, sich zu bewegen. Sie strengte sich ihn zuliebe an, wandte Energie auf, die sie nicht besaß. Wie eine Glücksspielerin, die sich weigerte, vom Tisch aufzustehen. Edwin fing Robins Blick auf, und Robin murmelte höflich, dass er Edwin und seine Mutter unter vier Augen ihre Neuigkeiten austauschen lassen wollte, und brachte Maud aus dem Raum. Annie servierte ein Tonikum, sobald die Blythes gegangen waren. Edwins Mutter schloss die Augen und ließ ihre Züge unter den Beschwerden entgleisen, während Annie ihr die Kissen richtete.
»Es tut mir leid, Edwin, Liebling«, sagte sie. »Ich dachte eigentlich, ich würde mehr ich selbst sein, nachdem ich ordentlich geschlafen habe.«
»Unsinn«, sagte Edwin. »Ich ermüde dich. Ich bleibe nicht lange. Aber ich habe noch ein Geheimnis für dich.«
Er zog sich einen Stuhl heran und versuchte, die Geschichte auf die einfachste Form herunterzubrechen.
»Dieses ist enorm groß.«
»Das wäre im Moment alles, Annie.«
Seine Mutter entließ die Zofe mit einem Nicken. Ihr Blick hatte sich bereits aufgehellt, auch wenn es ein zerbrechliches Leuchten war. Ein weiterer Jeton, den sie gesetzt hatte, für den sie später würde zahlen müssen. Ihr banger Blick überflog sein Gesicht. Edwin vergaß immer wieder die Kratzer dort, wenn sie nicht gerade juckten.
»Was ist es, Liebling? Geht es hier darum, habe ich richtig gehört, dass du eine Auseinandersetzung mit einer Hecke hattest?«
Natürlich hatte Annies Armee von Klatschbasen ihr das bereits zugetragen.
»Du weißt, dass wir nach Sutton Cottage gefahren sind«, sagte Edwin und ließ die Geschichte ab jetzt heraussprudeln.
Indem er das Heckenlabyrinth und dessen Abneigung gegen Magier eher wie einen von Bells Streichen wirken ließ, spielte er die Gefahr herunter, in der sie geschwebt hatten, da er seine Mutter nicht beunruhigen wollte. Dadurch wirkte es wahrscheinlich erbärmlich, dass er so weit gegangen war, einen Blutschwur auf das Grundstück einer anderen Person zu leisten, um zu entkommen. Doch das ließ sich nicht vermeiden.
»Sutton Cottage«, hauchte seine Mutter. »Ich wusste, dass das Haus alt ist, aber ich kenne niemanden, der dort war, seit Jared Sutton starb.«
»Nein, es gibt einen Abwehrzauber«, sagte Edwin und fragte sich zum ersten Mal, ob das allein daran lag, dass Flora Sutton ihren Teil des Vertrags hatte schützen wollen oder ob sie noch aus weiteren Gründen gewollt hatte, dass die anderen Magier sie in Frieden ließen. Edwin konnte den Reiz durchaus nachempfinden. Als Kind hatte er sich an der Schnur die Finger wund gerieben und seine Augen beim Lesen ermüdet, weil er einen Abwehrzauber hatte finden wollen, den er auf seine eigene Zimmertür legen konnte, um bestimmte Teile der Welt draußen zu halten. Mit der Welt meinte er natürlich Walt.
»Hältst du das Anwesen wirklich für so mächtig, Liebling?«
»Ja«,
Edwin sah seine Mutter gähnen, und die Anstrengungen des gestrigen Tages zeigten sich wieder in ihren Schultern.
»Es ist kein bisschen wie Penhallig, Mutter. Ich hatte das Gefühl, wenn ich lange genug dort stünde, würde es Teile von mir in die Erde hinabziehen wie Wurzeln.«
Er hatte nicht vorgehabt, das herauszulassen, doch die beklommene Laune entging seiner Mutter.
»Und ich bin dafür der Falsche. Ich glaube, Mrs. Sutton hat diese Gärten zur Hälfte aus Magie wachsen lassen, und Gott weiß, dass ich nicht genug davon besitze, um sie zu pflegen, oder auch nur die geringste Ahnung habe, wie sie diese Leistung überhaupt bewerkstelligt hat. Ich werde nur eine Enttäuschung sein. Abgesehen von alledem habe ich es noch immer nicht geschafft, irgendetwas gegen Robins Fluch zu unternehmen.«
»Das wirst du sicher noch«, sagte sie, »und das mit dem Gatling-Jungen tut mir leid. Es klingt nach einer äußerst hässlichen Geschichte, Liebling. Nachdem du Sir Roberts Problem gelöst hast, kannst du dich hoffentlich weit davon fernhalten.«
Edwin wollte ihr beipflichten, Er dachte an Flora Suttons blauen, stechenden Blick und an ihre Hände, die seine Wangen mit ihren Erwartungen brandmarkten. Er dachte an den reinen Zorn, der in seinem Bauch plötzlich zum Leben erwacht war, als man ihn in das Heckenlabyrinth gestoßen hatte. Dieser Zorn war, wie ihm schlagartig klar wurde, immer noch da. Ein Funke, der unter der Asche aus Furcht und dem Gefühl der Aussichtslosigkeit vor sich hinschwelte. Er stand auf, küsste seiner Mutter die Wange und ging, um sich bis zum Abendessen wieder in der Bibliothek zu verstecken. Dieses Mal suchte Robin ihn nicht auf. Edwin redete sich ein, er sei froh darüber. Er zog sich langsam fürs Abendessen um und horchte dabei, ob Robin sich in dem Zimmer auf der anderen Seite des Flurs ebenfalls fertig machte. Er hörte nichts. Die Türen bestanden aus gutem Holz. Die Wände waren ziemlich dick. Er lauschte so angestrengt, dass das Klopfen an seiner Tür außerordentlich laut wirkte.
»Manschettenknöpfe?«
sagte Robin, als die Tür geöffnet wurde. Er schob sie in der Hand hin und her.
»Würde es dir etwas ausmachen?«
Es war eine faule Ausrede. Edwin schaffte es, ein Lächeln zu unterdrücken, als er Robin einließ, und schaffte es noch immer, als er Robin die Manschettenknöpfe befestigte und auch als Robin sich auf Edwins Bettkante setzte und sich in jedem Winkel nach Inspiration umsah, ehe er irgendwo in der Wandvertäfelung die Idee fand, sich zu erkundigen, ob sich Mrs. Corsys Gesundheit zum Besseren gewandt habe.
»Vielleicht. Sie hat Höhen und Tiefen. Meine Mutter hätte eine schmerzhafte Krankheit wundervoll gefunden«, sagte Robin verbittert. »Sie hätte Hunderte von Pfund in ihrem eigenen Namen sammeln und sich im Rollstuhl in einem nach ihr benannten Krankenhaustrakt herumschieben lassen können, während sie tapfer und interessant aussah. Ach Gott, bestimmt klingt das... Entschuldige.«
Edwin betrachtete Robins Kopf, den dieser jetzt in den Händen vergraben hatte. Es war wieder ein langer, angespannter Tag gewesen, und sie mussten immer noch den Abend durchstehen. Er ging hinüber und berührte Robin im Nacken, schob zwei Finger in den aufgestellten, gestärkten Kragen. Bei dem Kontakt erstarrte Robin. Edwin bewegte die Finger, strich leicht hin und her, irgendwo zwischen Trost, Einladung und Entschuldigung. Und Eingeständnis, selbst wenn es nur in seinem Kopf stattfand. Ich bin kein bisschen wie du. Und dennoch fühle ich mich mehr wie ich, wenn ich bei dir bin. Das Wort, das mit sicherer Hand auf Edwins Herz geschrieben stand, war Affinität. Eine Wesensverwandtschaft. Es ließ ihn fast aus dem Zimmer flüchten. Doch Robins Haut war warm. Und jetzt blickte er zu Edwin auf, die Augen wie eine ungeschützte Flamme. Robin ergriff Edwins Unterarm. Ein Daumendruck am Handgelenk bewegte ihn, bis er mit offenem Mund einen Kuss in die Mulde von Edwins Handfläche drücken konnte. Edwin zog seine Hand weg. Robin ließ ihn. Es folgte Schweigen, erfüllt vom Geräusch von Edwins Puls und der Anspannung all seiner Nerven und dem Pochen von Blut in seinem Schwanz.
»Komm«, sagte Robin ein wenig rau, »ich will dich küssen.«
»Es gibt gleich Abendessen.«
Edwin deutete auf seine Kleidung, auch wenn ein kleiner Teil von ihm aufjaulte und den Rest von ihm einen Spielverderber und Feigling schimpfte. Er hatte weiche Knie. Er wollte rittlings auf Robins Schoß steigen und Robins Knöpfe aufreißen und ihn küssen, bis ihrer beider Münder viel zu mitgenommen und unzüchtig aussahen, um sie in der Öffentlichkeit zu zeigen. Robin stand auf und legte die Hände um Edwins Gesicht, hob die Augenbrauen.
»Meine aufrichtigste Entschuldigung. Wenn ich verspreche, keinen Zentimeter von Sirs Kleidung zu zerknittern,
könnte ich dann möglicherweise...
Oh, sei doch kein Esel,
sagte Edwin, der spürte, wie seine Lippen zuckten. Der Kuss war so sorgsam, dass es eine Provokation war. Wie alle Neckereien von Robin ließ er Hitze in Edwins Wangen steigen. Edwin nahm die Hitze bewusst zur Kenntnis und gestattete sich, in den Kuss hineinzusinken. Nur ein klein wenig. Dieses bisschen konnte er noch kontrollieren. Robin hielt Edwin zwischen seinen Händen wie einen Zauber, der sich in nichts auflösen würde, wenn man nicht behutsam damit umging. Edwin hörte den ersten gehauchten Laut, ein melodisches Winseln, das ihm mit seinem Atem zu entfahren drohte. Er machte den Fehler, es unterdrücken zu wollen, indem er den Kuss lockerer werden ließ, drängender, dichter an dem brüllenden Begehren, dem auf irgendeine andere Weise nachzugeben er sich weigerte. Robin murmelte einen Fluch an Edwins Lippen und entließ ihn. Edwin starrte ihn an. Der Hunger hatte ihm die Sprache verschlagen. Er war sich beinahe sicher, dass er Robins Handabdrücke gesehen hätte, die ihn so weiß wie die von Flora Sutton markierten, wenn er sich dem Spiegel zugewandt hätte.
»Später«,
sagte Robin, »ein leises Versprechen. Jetzt, wie du schon sagtest, Abendessen.«